Anschlusstreffer.
Der Fußball-Podcast.
Und damit begrüße ich euch zur Spieltagskontrolle des 21. Spieltags. Und ich habe einen Gast, der mir virtuell gegenüber sitzt. Und zwar handelt es sich dabei um den Fußballkommentator Moritz Knorr. Moin Moritz.
Hi Nils, schön, dass ich da sein darf.
Ich freue mich, dass du mir zugesagt hast. Und als ich dich vor ein paar Tagen fragte, ob du das mit mir machen willst, hatte ich ja eigentlich die Hoffnung, dass wir hier einen spektakulären Spieltag erleben. Aber naja, so geil war es nicht, oder?
Nee, also bisher 2 Siege, morgen spielen noch die Bayern, also der Spieltag ist ja noch gar nicht komplett abgeschlossen. Ja, ich habe eben im Vorgespräch, habe ich mal so ein bisschen gewitzelt und gesagt, das ist der unspektakulärste Spieltag, den ich seit langem gesehen habe in der Bundesliga. Ich glaube, das trifft es ganz, ganz gut mit 3x0:0, also ausbaufähig, so würde ich es mal betiteln.
Jetzt habe ich ganz vergessen, das wollte ich nämlich gerade noch machen, mal zu schauen, wann es denn mal einen Bundesligaspieltag gab mit 3 torlosen Partien. Ich bin mir sicher, dass es sowas schon mal gab, aber wann, weiß ich nicht. Also ich kann mich zumindest nicht dran erinnern. Hast du da eine Idee?
Puh, nee, gar keine Ahnung. Also, nee, da muss ich dir leider, kann ich dir leider auch keine Antwort zu geben.
Okay, doch nicht die Expertise, die ich mir erhofft habe hier. ey, cool, dass du dabei bist. Lass uns einfach mal ein bisschen über den Spieltag quatschen. So, wenn wir mal auf die Tabelle schauen, ja, die Bayern spielen noch. Du hast gesagt morgen, ja, aus unserer Sicht morgen, aber man kann ja für die Hörer auch schon sagen, heute Abend gegen Bielefeld, nachdem sie ja Clubweltmeister geworden sind, darüber können wir sicher später auch nochmal quatschen. Aber sie sind ja jetzt schon 4 Punkte vorm Tabellenzweiten, spielen jetzt gegen Arminia Bielefeld. Also du kommst ja aus der Nähe. Was macht die Bielefelder Presse? Wollen sie da die 3 Punkte wieder zur Alm holen? Sieht man die Chance gegen den Clubweltmeister, weil der ja sehr, sehr geschwächt ist?
Ja, also das Ganze wird jetzt natürlich nicht groß angepriesen, als wir sind der große Favorit, der FC Bayern ist voll komplett aus dem Rhythmus, kommt gerade aus Katar. Aber vom Gefühl her macht man sich da schon so ein bisschen, oder malt man sich da Chancen aus. Ich habe heute die Pressekonferenz mit Uwe Neuhaus gehört und der sagte, das Erste, was ihm so in den Sinn gekommen ist, das war der FC St. Pauli damals, das Weltpokalsieger-Besiegerspiel, als man die Bayern damals 2002 besiegt hat und diesen großen Triumph feiern konnte.
Ja, okay, also da dürfen wir gespannt sein, aber trotzdem, du hast gerade gesagt, man geht jetzt nicht unbedingt als Favorit ins Spiel als Arminia Bielefeld, anders als es RB Leipzig am Freitagabend ging. Klarer Favorit gegen den FC Augsburg, am Ende ein 2:1 Sieg. Hast du das Spiel gesehen bei The Zone am Freitag?
Also ich würde mal sagen, ein gutes Pferd springt nicht höher, als es muss und so würde ich die Leistung der Leipziger auch betiteln. Das war jetzt nichts Berauschendes, am Ende hat es gereicht für die 3 Punkte und dann ist das in 3 Wochen auch egal, ob es jetzt ein 2:1 war, ein 3:0 oder ein 6:1. Also ich denke mal, da wird man diesen ja doch knappen Erfolg gegen die Augsburger jetzt nicht zu sehr an die große Glocke hängen und das abhaken und dann wieder nach vorne schauen.
Ja, war natürlich eine Pflichtaufgabe, du hast es gesagt. Jetzt am Dienstag geht es dann gegen den FC Liverpool in Budapest natürlich. Ja, wie soll das anders sein? wie schätzt du die Chancen der Leipziger ein? Ich meine, in Liverpool läuft es auch alles andere als gut. Aus meiner Sicht ist Leipzig da sogar der kleine Favorit. Würdest du das unterschreiben oder sagst du, nee, Liverpool ist trotzdem noch der klare Favorit und muss das Spiel gewinnen am Dienstag?
Nee, da bin ich voll und ganz bei dir. Also als die Auslosung kam und als Liverpool noch besser drauf war, da habe ich schon gesagt, okay, wenn die Leipziger einen guten Tag erwischen, dann ist da allemal was drinne. Aber jetzt die Liverpooler 3 Spiele in Folge verloren, das gab es zuletzt 2014 unter Brendan Rodgers, die letzten 3 Heimspiele verloren. Gut, das Heimspiel ist dann erst das Rückspiel, aber trotzdem, die Leipziger gehen da meiner Meinung nach sogar jetzt für mich aufgrund der aktuellen Entwicklung bei den Reds als Favorit in diese Partie.
Ja, genau so sehe ich das auch. Du hast ja das Spiel gegen Leicester ja sogar kommentiert, glaube ich, ne? Ist ja krass, wenn du siehst, dass du ja das Spiel eigentlich, ja, was heißt im Griff hattest, zumindest sehr leicht dann aus der Hand gibst und Ozan Kabak feiert ein sehr unglückliches Debüt, ja, also du bekommst Kabak zwar aus Schalke, aber Schalke nicht aus Kabak, hat Sky dazu geschrieben bei Instagram. Es ist ja wieder unfassbar, was für ein Slapstick-Fußball dort aktuell vonstatten geht. Also das ist ja eigentlich mit Worten kaum noch zu erklären, was in Liverpool abgeht, um mal kurz den Sprung auf die Insel hier zu wagen.
Ja, definitiv. Also das ist momentan ganz, ganz oft das gleiche, dasselbe Leid bei der Mannschaft von Jürgen Klopp. Du spielst gut, hast dann vorne nicht mehr die Durchschlagskraft, die du letzte Saison oder auch vor 2 Jahren noch hattest. Da tut man sich extrem schwer. Salah, vor allen Dingen Firmino und Mané rennen ihrer Form so ein bisschen hinterher. Und dann wird es halt eben schwer, da vorne irgendwie gefährlich zu werden. Und hinten sind es momentan einfach viel zu viele individuelle Fehler. Du hattest gegen Manchester City vor einer Woche, hattest du 2 krasse Patzer von Alisson. Jetzt ja diesen mindestens äußerst unglücklichen, diese mindestens äußerst unglückliche Aktion zwischen Kabak und Alisson wieder. Und ja, das Spielglück, würde ich sagen, ist momentan einfach nicht auf Seiten der Liverpooler.
Lass uns mal in England bzw. in Budapest bleiben, weil in der darauffolgende Woche spielt ja Mönchengladbach in Budapest gegen Manchester City. Du hast ja gerade angesprochen, letzte Woche City gegen Liverpool gewonnen. Ilkay Gündogan in absoluter Topform, jetzt auch wieder am Wochenende 3-0 Sieg über Tottenham. Bei City sieht das Ganze ja anscheinend anders aus. Die kommen ja wieder auf dieses Niveau, auf dem sie ja vielleicht vor Corona waren. Es wirkt zumindest so. Glaubst du, dass Gladbach da überhaupt den Hauch einer Chance hat bei dieser aktuell überragenden Form von Manchester City?
Aktuell nein. Da muss ich so deutlich werden, da sehe ich für die Gladbacher ganz, ganz wenig zu machen. Natürlich, in der Gruppenphase hat man gut gespielt gegen Inter, gegen Real, aber man muss bei Manchester City aktuell sagen, die spielen da die Sterne vom Himmel. Ilkay Gündogan, gerade zum Premier League-Spieler des Monats ausgezeichnet worden, am Wochenende schon wieder doppelt getroffen. Der ist aktuell in der Form seines Lebens, würde ich schon fast sagen. Also bei Manchester City aktuell, ich gehe so weit und sage, die sind mit Abstand die beste Mannschaft in Europa zum jetzigen Stand.
Ja, Ilkay Gündogan ja zum Spieler des Monats gewählt worden, soweit ich das mitbekommen habe, in der Premier League. Ist das vielleicht auch eine Möglichkeit für Joachim Löw, das System so anzupassen, dass Gündogan auch im Sommer bei der EM für die DFB-Elf so knipst? Weil die Torgefahr kannte man ja zuvor von ihm eigentlich nicht so.
Ja, er wurde jetzt unter Pep Guardiola ja auch so ein bisschen vorgezogen, agiert da jetzt deutlich offensiver, als das in der Nationalmannschaft zum Beispiel der Fall ist. Also in der Form bleibt Joachim Löw eigentlich fast gar nichts anderes übrig. Wir haben da vorne ein Sturmproblem, Timo Werner, ja, der ist auch nicht in seiner besten Form aktuell bei Chelsea, trifft da auch relativ wenig. Also wieso denn nicht? Zumindest mal ein Gedankenspiel wär's. Wir steuern ja jetzt auch schnurstracks auf die nächste Länderspielpause zu. Joachim Löw. Naja, ich schaue schon so ein bisschen in die Glaskugel. Nee, Joachim Löw hat zwar gesagt, man soll sich einspielen, aber wieso denn nicht? Wenn das gut klappen sollte, zumindest mal für eine halbe Stunde in einem Testspiel oder so, sehe ich gar kein Problem, das irgendwie mal auszutesten.
Ja, würde ich jetzt auch kein Argument gegen finden, zumal du ja siehst, wie gut es aktuell funktioniert bei Ilkay Gündogan und warum sollte man ihn denn stoppen und wieder zurückziehen auf die 6, wo du ja an Deutschland eigentlich eh ein Überangebot hast und da sieht es ja auf den anderen Positionen, du hast es gesagt, anders aus, wenn du auch auf die Formstärke von einem Timo Werner schaust. Da dürfen wir sehr gespannt sein. Ja, Stichwort Nationalmannschaft, vielleicht können wir da so ein bisschen die Brücke schlagen. Ich wollte schon wieder zu Thomas Müller kommen, aber da kommen wir dann später zu. Joachim Löw wollte ja ins Stadion, wollte sich Leverkusen anschauen, wie sie gegen den, jetzt wollte ich schon was ganz Falsches sagen. Ich fange den Satz nochmal an, bevor ich hier Fake News verbreite. Er wollte sich das Spiel von Bayer Leverkusen gegen Mainz 05 anschauen. So ist es richtig. Stand im Stau, beziehungsweise hatte eine Panne und der Pannenservice kam nicht, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe. Sehr bitter, aber Leverkusen gegen Mainz, die Partie 2-2, da hat der Bundestrainer schon ja zumindest eine aufregende Schlussphase verpasst, oder?
Ja, definitiv. Mit den Dortmundern gegen Hoffenheim das spektakulärste Spiel bisher an diesem Spieltag. Da wird er sich so ein bisschen ärgern wahrscheinlich, dass er das verpasst hat.
Ja, wollte ja Florian Wiltz vor allem beobachten, zumindest hieß es das am Samstag die ganze Zeit, der ja auch nicht sein bestes Spiel machte, von daher vielleicht gar nicht so schlimm, aber ja, Leverkusen zumindest einen Punkt gegen Mainz geholt, Mainz ja gerade gegen Top-Teams sehr, sehr stark, unterm Strich aber natürlich viel zu wenig für Bayer, die jetzt hätten ranrücken können wieder an die Champions-League-Plätze, nachdem Wolfsburg gegen Gladbach nicht gewinnen konnte. Wenn du jetzt so nach 21 Spieltagen auf die Tabelle schaust, dann hast du mit Bayern und Leipzig zwei klare Favoriten vorne, was jetzt die Champions-League-Plätze betrifft, mit Frankfurt und Wolfsburg dann zwei Überraschungskandidaten. Kannst du dir vorstellen, ohne dass wir schon über die anderen Spiele gesprochen haben, dass Frankfurt und Wolfsburg das so durchziehen können?
Ja, ich glaube schon. Allerdings nur, wenn die anderen Teams, die jetzt so ein bisschen unter den Erwartungen spielen, weiterhin so unkonstant bleiben. Leverkusen ist das beste Beispiel. Das sage ich in den letzten Wochen ganz, ganz oft. Für mich die größte Wundertüte der Bundesliga. Verlieren den Pokal gegen Essen. Drei Tage später, letzte Woche gegen Stuttgart, auf einmal 5-2, da sieht man dann wieder, was offensiv wirklich alles möglich ist. Und dann, ja, an diesem Wochenende gegen die Mainzer komfortabel mit 2-0 geführt und dann ja ab der 89. innerhalb von 4 Minuten das Spiel aus der Hand gegeben. Und das sind dann eben zwei Punkte, die sich dann durch solche Partien eben häufen und ansammeln. Und dann kannst du auch eben keine Ambitionen irgendwie anmelden, dass du ganz, ganz vorne ranrücken möchtest.
Ja, ist ja ein bisschen traurig, ne, wenn man sich das anschaut, dass gerade diese Teams, Leverkusen, Dortmund, auch Gladbach, ja, so unkonstant sind. Und daraus davon profitieren dann natürlich Vereine wie Frankfurt und Wolfsburg, die aber auch nicht nur eine gute Phase haben. Das ist ein bisschen zu einfach, weil ne, die Phase von Frankfurt hält jetzt seit 10 Spielen, in der sie ungeschlagen sind. Das ist ja ein unglaublicher Wert. Und André Silva vorne trifft ja auch, wie er will. Glaubst du, um das nochmal ganz kurz zu besprechen, dass ein André Silva bleiben kann über Sommer hinaus, wenn er so weitermacht? Kann Frankfurt den halten?
Ich glaube auch aufgrund der aktuellen Pandemiesituation mit den ganzen wirtschaftlichen Folgen, die daraus entstehen, dann ist Frankfurt quasi schon fast gezwungen, bei einem guten Angebot das im Sommer anzunehmen. Und wenn er seine aktuelle Form so ein bisschen halten kann, noch bis ins Frühjahr, dann sieht man ja, was da passieren kann, als Luka Jovic in einer ähnlichen Situation so gut gespielt hat. Da kamen dann auch die ganzen Top-Clubs an, haben angeklopft und dann war er auch im Sommer bei Real Madrid. Und so ähnlich könnte ich mir das auch jetzt bei André Silva vorstellen.
Aber wenn Frankfurt die Champions League erreicht, wäre es natürlich auch nochmal ein Argument pro Eintracht, oder?
Ja, definitiv. Aber ich glaube, die Frankfurter sind einfach auf Transfereinnahmen angewiesen und deswegen wird man sich da dann zweimal überlegen, selbst bei einer Champions-League-Teilnahme. Also dann geht es ja nicht nur aus der Sichtweise von André Silva. Natürlich, er kann eine Champions-League spielen auf dem höchsten Niveau, aber es geht natürlich auch um die wirtschaftliche Lage des Gesamtvereins.
André Silva auch am Sonntag wieder getroffen gegen den 1. FC Köln. Also Eintracht Frankfurt in absoluter Topform, wie gesagt, seit 10 Spielen ungeschlagen. Und ja, das Spiel gegen Köln, ich hab's in Teilen gesehen, war halt einfach super souverän. Also die spielen schon wie ein richtiges Top-Team. In der vergangenen Woche ja Köln gegen Gladbach gewonnen, durchaus überraschend, weil Gladbach auch mit einer sehr, sehr komischen Startelf angetreten ist. Frankfurt hat da keine Experimente gewagt und deswegen war das Spiel auch über die meiste Zeit relativ ungefährdet und ein 2-0-Sieg über den 1. FC Köln ist ja schon fast erwartbar aus Frankfurter Sicht mittlerweile, was ich ziemlich krass finde, gerade wenn man mal auf den Saisonstart blickt, da lief es ja gar nicht und auch das, finde ich, zeigt ja, dass man auch mal am Trainer festhalten sollte, auch wenn da mal ein bisschen Kritik aufkommt, weil Adi Hütter hat offenbar einen Plan, der überragend funktioniert und was ich ja auch an Frankfurt sehr, sehr cool finde, ist dieser breite Kader. Luka Jovic stand ja bislang noch nicht einmal in der Startelf, einfach weil kein Bedarf ist. Aber diese Karte noch zu haben und den Joker so ziehen zu können, im wahrsten Sinne des Wortes, ist ja eines Champions-League-Teilnehmers würdig sagen.
Wir warten ja eigentlich Woche für Woche, Spieltag für Spieltag so ein bisschen darauf, dass die beiden da vorne mal zusammen ran dürfen. Aber Adi Hütter, wieso sollte er was tauschen? Zum 4. Mal hintereinander jetzt dieselbe Startformation gewählt und es klappt ja einfach. Und deswegen, never change a running system.
Ja, die Floskeln hat er schon drauf, trotz seines jungen Alters. Sehr gut, sehr gut. So, pass mal auf. Wir haben noch ein bisschen was zu besprechen. Unter anderem müssen wir mal über Borussia Dortmund reden. Ist ja ein ähnliches Phänomen wie bei Bayer Leverkusen. Viel zu unkonstant in dieser Saison, wobei mittlerweile kann man ja leider schon sagen, konstant schwach die Performance. 2-2 gegen Hoffenheim. Wie hast du das Spiel gesehen?
Es gibt das nächste Standard-Gegentor für die Dortmunder, dann holt man ja doch relativ glücklich noch den Punkt. Also das 2-2 dann durch Erling Haaland. Klar, die Hoffenheimer reklamieren dann wollen, dass die Dortmunder den Ball ins Ausspielen, aber ich meine, wo sind wir denn? Die Hoffenheimer sind vorher selber an der Kugel, spielen das Leder nicht nach draußen. Wieso sollten die Dortmunder das dann machen? Also da kann ich die Hoffenheimer überhaupt nicht verstehen, dass sie sich dort beschweren und das abgepfiffen haben wollen. Am Ende ist es halt wieder Dortmund, wie es aktuell in der aktuellen Phase ja wahrscheinlich vielleicht auch gar nicht besser geht. Die individuelle Klasse ist da, aber es gibt halt aktuell zu wenig Spieler, die da wirklich nach vorne gehen. Ein Mats Hummels, der das macht, fast einer der einzigen, der sich so mal wirklich vor die Mannschaft stellt und da versucht, die Kohlen aus dem Feuer zu holen. Und wir müssen auch so ehrlich sein, das kann man auch von keinem Jadon Sancho erwarten oder von einem Jude Bellingham mit so jungem Alter, dass man da irgendwie als Führungsspieler vorausgeht. Also die Kaderzusammenstellung bei Dortmund, die passt mir einfach nicht so.
Genau so sehe ich das ja auch. Ist hier natürlich auch bekannt im Anschlusstreffer. Und du hast gesagt, also es passt gerade nicht. Hummels geht natürlich voran. Aber inwieweit das dann alles noch glaubwürdig ist, weiß ich auch nicht. Das ist ja Woche für Woche nämlich immer das Gleiche. Und dann haut er mal gegen die Werbewand in Berlin. Und dann ist hier nochmal ein Ausrufezeichen. Aber es scheint ja alles überhaupt nicht zu fruchten. Ich denke, das kann man auf jeden Fall sagen. Der Trainerwechsel hat nichts gebracht. Im Gegenteil, also die Punkteausbeute ist eher rückläufig. Und das ist natürlich etwas, das man sich ganz anders da erhofft hat in Dortmund. Und jetzt hängt man immerhin schon mal 6 Punkte nach wie vor hinter dem Tabellenvierten, und so die Hoffnung auf Besserung ist vielleicht noch da, aber ich weiß nicht, inwieweit man optimistisch sein darf. Ich finde es einfach auch ein bisschen traurig, weil das Team mit vielen Talenten bestückt ist, die aber wahrscheinlich auch mal links und rechts eine starke Schulter brauchen, und Spieler wie Marco Reus, die diese Schulter vielleicht bilden können, um in meinem Bild zu bleiben, sind aktuell auch im Formtief. Das passt einfach überhaupt nicht zusammen. Dann ja wahrscheinlich in der neuen Saison mit Marco Rose als neuen Cheftrainer. Was heißt wahrscheinlich, es wird so kommen, da lege ich mich fest. Was hältst du von Rose als BVB-Trainer? Die Diskussion kam ja immer wieder auf. Ist das überhaupt noch der Schritt, von Gladbach nach Dortmund zu gehen, wie es vielleicht noch vor 4 Jahren war? Wie siehst du das?
Also ich würde mir aus Gladbacher Sicht erstmal wünschen, dass das Ganze nicht so eintritt, wie du das gerade prognostiziert hast.
Ja, wird so kommen. Da lege ich mich fest, da habe ich Informationen bekommen, tatsächlich, dass Rose schon unterschrieben haben soll in Dortmund. Und dieser Quelle darf man glauben.
Ja, also ja, es ist aus Gladbacher Sicht so ein bisschen schade jetzt, dass das Ganze nicht kommuniziert wird. Aus dieser Sicht gebe ich dir recht. Also wenn sich Rose da jetzt klar zu Gladbach bekannt hätte, dann würde man das auch schon offen kommunizieren. So wartet man noch so ein bisschen. Und die Anzeichen verdichten sich einfach, dass er dann ab Sommer in Westfalen an der Seitenlinie steht im Signal Iduna Park. Was ich davon halte? Naja, also Marco Rose ist ein sehr, sehr guter Bundesliga-Trainer. Keine Frage, das hat er in Gladbach bewiesen. Aber vom Bauchgefühl ist das für mich einfach nicht der richtige Schritt. Ich kann dir jetzt auch gar nicht so richtig die Gründe dafür sagen, aber vom Bauchgefühl, mein erster Instinkt, als ich das gelesen habe, war, ob er damit nicht vielleicht einen kleinen Fehler begeht. Also er hat in Gladbach momentan eine richtig, richtig gute Situation, hat die Mannschaft weiterentwickelt, hat Stammspieler gehalten im Sommer, über den Sommer hinaus mit Zakaria, mit da vorne, mit dem Sturmduo, die alle da geblieben sind. Und wenn er die Mannschaft wirklich weiterentwickeln möchte, dann würde er eigentlich bei den Gladbachern bleiben.
Ja, das erinnert mich übrigens, wo du das gerade so erzählt hast, so ein bisschen an Niko Kovac, der dann von Eintracht Frankfurt zu Bayern gewechselt ist. Verständlicherweise, ich meine, das ist ja sowohl ein finanzieller Anreiz sicher, weil man bei Bayern einfach mal wahrscheinlich das Dreifache dann verdient. Und auch der Schritt von Frankfurt nach München sicher noch mal größer ist. Aber man hat ja gesehen, es hat überhaupt nicht, oder was heißt überhaupt nicht, es hat nicht so funktioniert, wie man es sich erhofft hat. Und in Frankfurt hatte er ja was, das er so bei keinem anderen Verein in der Bundesliga jemals bekommen könnte. Die Fans, die Spieler, sie standen hinter dem Trainer. Und ähnlich ist es jetzt ja auch in Gladbach. Marco Rose hat da etwas erschaffen in den letzten anderthalb Jahren, auch in der Zusammenarbeit mit Max Eberl. Das ist so einmalig aus meiner Sicht. Und sich jetzt nach Dortmund zu bewegen, um den Schritt zu gehen, der aus meiner Sicht nicht ganz so groß ist wie zum Beispiel Frankfurt, Bayern, um dann mit Aki Watzke und auch Michael Zorc ja, zu diskutieren, wenn es dann auch mal um sportliche Themen geht. All das muss er halt in Gladbach nicht. Da hat er mit Eberl seinen Mann auf seiner Seite. Bin ich auch sehr gespannt. Nichtsdestotrotz ist Dortmund natürlich auch nochmal faktisch der größere Verein. Doppelter Umsatz, größeres Stadion, mehr Mitglieder. Da müssen wir nicht drüber sprechen. Aber die Perspektive, du hast es gesagt, die hatte er eigentlich auch in Gladbach derzeit.
Ja, und vor allen Dingen auch die Ruhe, würde ich jetzt mal noch dazu sagen. Also man sieht ja jetzt, bei Gladbach läuft in dieser Saison auch nicht alles rund. Aber stell dir jetzt mal vor, das passiert ja beim BVB auch, da ist das mediale Interesse natürlich viel, viel größer. Da wird sich da drauf gestürzt bis zum geht nicht mehr und da wird kritisiert, das geht durch alle Pressen, das steht in allen Schlagzeilen drin. Und das ist bei Gladbach eben nicht so. Da hat man diese gewisse Ruhe mehr, da ist man nicht so im Fokus, wie das dann eben beim BVB ist.
Natürlich müssen wir auch nochmal über die Nullnummern des Spieltags sprechen. Ganz kurz mal angefangen, Werder gegen Freiburg, 0-0, ein Spiel mit wenig Highlights. Hast du noch irgendwas, das dir in Erinnerung geblieben ist?
Wenig, ja. Ich habe einen Kopf voll von Veljkovic im Gedächtnis, aber sonst, ja, nicht mehr Nils Petersen konnte es richten als Joker. Ich glaube, das sagt dann schon alles. Zusammenfassend kann man vielleicht ganz gut sagen, es ist ein 0-0, mit dem beide Mannschaften nicht unzufrieden sind, weil die taktische Leistung gestimmt hat und die Trainer beide Mannschaften hervorragend eingestellt hatten.
Dem ist nichts hinzuzufügen, sehr gut. Komm, wo wir gerade so im Flow sind, Union Schalke auch 0-0. Das Tipico-Topspiel an dieser Stelle, ja. Was ist dir da in Erinnerung geblieben? Außer natürlich der fantastische Auftritt von Nabil Bentaleb, der plötzlich zurück in der Startelf der Schalker stand und vor wenigen Wochen doch eigentlich noch der Buhmann in Gelsenkirchen war. Also ich war da ein wenig überrascht.
Ja, also jetzt mal aus Vereinssicht die Rückholaktion für mich so ein bisschen fragwürdig, weil man damit allen Spielern, die sich Tag für Tag im Training den Allerwertesten aufreißen, so ein bisschen in den Rücken tritt. Aber wir müssen auch sagen, sportlich war das kein schlechter Auftritt von Nabil Bentaleb. Das war jetzt nicht so, als würde man ihm anmerken, dass er jetzt die letzten Wochen und Monate nicht mehr im Kader der Schalker stand. Und ich finde auch zum Ergebnis nochmal zu sagen, ich glaube, die Schalker könnten in jeder anderen Situation sehr, sehr zufrieden sein mit der Leistung. Das war ja jetzt nichts Schlechtes da in Köpenick, aber aufgrund der Tabellensituation mit jetzt aktuellen 9 Punkten durch das Unentschieden, es sind 6 Punkte auf den Relegationsplatz, Arminia spielt ja noch gegen die Bayern, also mindestens 6 Punkte.
8 Punkte sind es schon.
8 Punkte, jo, stimmt. Jetzt
kann Fußballkommentatoren ja müssen nicht gut in Mathe sein.
8 Punkte. 8 Punkte sind es tatsächlich. 9 plus 8 sind 17 nach Adam Riese. Höchst offiziell. Ja, höchst offiziell. 8 Punkte Rückstand. Also die Schalker müssen einfach anfangen zu punkten und dann reicht so ein 0-0 gegen Union einfach nicht. In der nächsten Woche kommt dann das große Derby gegen Dortmund. Die Schalker Offiziellen haben ja schon so ein bisschen verlauten lassen, also wenn es aus den beiden Partien jetzt gegen Union und nächste Woche gegen Dortmund nichts wird mit einem Sieg, dann plant man ja schon selbst so ein bisschen für die zweite Liga. Also wirklich viel, Glaube ist da auch von Seiten der Verantwortlichen nicht mehr wirklich da.
Ja, aber auch verständlicherweise. Also natürlich darf man sich nicht hinstellen und sagen, wir sind jetzt abgestiegen, wenn man faktisch noch nicht abgestiegen ist. Ist ja ganz klar, aber irgendwo müssen die Punkte ja mal geholt werden. Und jetzt im Derby gegen den BVB, ja, alles schön und gut. Und ich glaube auch so ein bisschen, das könnte nochmal eine Trendwende einleiten. Und Dortmund ist ja gerade auch nicht, wie wir gesagt haben, in bestechender Form. Du spielst zu Hause. Also sie müssen schon eine sehr, sehr gute Leistung bringen, um da vielleicht zu gewinnen. Aber wenn sie gewinnen, wäre das vielleicht nochmal der Weckruf. Und auch da lege ich mich fest, wenn Borussia Dortmund dieses Spiel verliert, dann wird Edin Terzic nicht mehr länger Trainer sein. Ich denke, dass ich mich für, also nur für mich, und da habe ich jetzt ausnahmsweise keine Informationen, dass ich mich da festlege, weil wenn du gegen Schalke aktuell nicht gewinnst, dann wird es schwer für dich als Trainer des BVB.
Schauen wir vielleicht mal andersrum drauf, also aus Schalker Sicht. Wir wissen, was das Derby gerade für die Schalker in den letzten Jahren für Geschichten und Stories rausgebracht hat. Das könnte doch jetzt eigentlich auch nichts Besseres, kein besseres Szenario geben, um irgendwie so ein modernes Fußballwunder einzuleiten und damit jetzt irgendwie die Trendwende zu schaffen und doch noch zumindest auf den Relegationsplatz zu kommen. Also mit dem 4:4 damals, dann gab es vor 2 Jahren dieses 4:2 im Signal Iduna Park, als Dortmund die Meisterschaft so ein bisschen verspielt hat durch dieses Spiel. Für die Schalker, ja, die wissen definitiv, wie es geht, überraschende Siege oder überraschende Ergebnisse noch landen zu können im Derby. Und dann gucken wir einfach mal, was das wird. Klar, der Weg ist noch sehr, sehr lang, aber es könnte zumindest eine Trendwende einleiten.
Ja, das stimmt. Wie gesagt, eine große Chance für Schalke, aber man muss auch immer noch realistisch bleiben. Und zurzeit spricht halt einfach nicht so viel für Königsblau. Aber trotzdem, ey, ich gönne denen das, wenn die da jetzt gegen Dortmund gewinnen sollten. Dann hat das schon einen Grund und das wäre doch auch schön und zur Zeit in diesen komischen Zeiten, und das ist für mich auch nach wie vor irgendwie scheiße, die Spiele zu sehen und die Ränge sind leer und so, das nervt mich alles, und dann will ich doch wenigstens ein paar Geschichten haben, dann will ich doch genau solche Szenarien erleben, dass Schalke, für die ja gerade nichts spricht, Dortmund besiegt im heimischen Stadion, das wäre doch was. Aber ja, ob man damit rechnen kann, das werden wir dann sehen. Es ist ja der Samstag der Unentschieden gewesen. Es gab nicht einen Sieger am Samstag. Auch Hertha konnte in Stuttgart nicht gewinnen, aber es hat ein 17-Jähriger getroffen, Luca Netz, Linksverteidiger, ja auch bei den Bayern angeblich auf der Liste. Was hast du mit 17 so gemacht?
Mein Abi. Ja. Mein Abi und mich jeden Samstag mehr oder weniger volllaufen lassen mit meinen Freunden. Nee, das ist schon eine große Klasse, mit 17 Jahren da so einen wichtigen Treffer zu erzielen. Wir müssen ja auch sagen, die Hertha, die sammelt Punkte gegen den Abstieg. Mehr ist das dieses Jahr nicht, was eigentlich sehr, sehr traurig ist, wenn man sich die individuelle Klasse im Kader da mal anschaut, mit einem Lukas Toussaint, mit einem Piontek, mit einem Mateusz Kunja, und dann muss da so ein 17-Jähriger die Kohlen aus dem Feuer holen in Stuttgart. Ja, ist jetzt, wirft nicht das beste Licht auf die Personalplanung der Herthaner.
Aber Sami Khedira wurde eingewechselt nach, ich glaube, 60 Minuten ungefähr, und danach hatten wir ein anderes Spiel. Also Khedira hat dem Spiel irgendwie ja schon so ein bisschen seinen Stempel aufgedrückt, weil plötzlich war Hertha besser da. Die waren jetzt nicht durchgehend am Drücker, aber sie sind zu Torchancen und am Ende ja auch zu einem Tor gekommen. Wir haben da ja noch nicht drüber gesprochen. Wie siehst du den Khedira-Transfer denn? Wurde ja irgendwie von ein paar Seiten kritisiert und andere meinten, ey, das ist doch eigentlich genau der Mann, der gefehlt hat. Wie schätzt du das ein?
Also ich sah da eigentlich im zentralen Mittelfeld bei der Hertha wenig Potenzial. Also für mich kam der Transfer so ein bisschen überraschend. Du hast da mit einem Guendouzi, mit einem Toussaint, mit einem Askasiba, mit einem Darida noch dazu, der aktuell ja auch eher auf der Bank sitzt, der vorher definitiv etabliert war unter Bruno Labbadia. Hast du eigentlich 4 ganz gute Leute, die Bundesliga-Niveau haben. Aber trotzdem bringst du natürlich mit einem Sami Khedira noch eine ganz, ganz andere Erfahrung mit und auch eine ganz, ganz andere Präsenz auf dem Platz. Das macht natürlich auch was mit dem Gegner, wenn du da auf einmal so einen Mentalitätsspieler vor dir hast, wie Khedira, der 2014 Weltmeister geworden ist, zig Länderspiele gemacht hat. Also ja, er kann ihnen weiterhelfen. Ob sie den Transfer gebraucht haben, ich weiß nicht so ganz.
Gut. Jetzt gegen Stuttgart, seinen ehemaligen Arbeitgeber, hat er ja, wie ich finde, echt ganz gut gespielt. Sogar die Torvorlage dann am Ende gemacht, auch wenn das, du hast es ja sicher gesehen, oder ihr habt es sicher auch gesehen, auch wenn das Ja, von Luca Netz natürlich überragend dann in der Ballverarbeitung noch gemacht wurde.
Ein Thomas Müller, wie er im Buche steht.
Ja, aber genau so was brauchst du in dieser Situation. Jetzt haben sie immerhin einen Punkt geholt, aber trotzdem bist du nur 4 Punkte vor Rang 17. Also du, der Herr Windhorst, der kommt doch aus deiner Ecke. Dem wird es damit doch auch alles andere als gut gehen, oder?
Ja, das glaube ich auch. Der war sogar auf meiner Schule, also von daher...
Hat Mathe gelernt, wahrscheinlich genauso gut gelernt wie du.
Ja, das könnte gut sein.
Scheinbar.
Nee, also das wird dann natürlich auch alles andere als irgendwie positiv aufnehmen. Der groß angekündigte Big City Club mit großen Ambitionen. Vor der Saison sprach man von Europa und der Kader, ja, gibt es vielleicht auch her. Aber da passt momentan einfach viel zu wenig zusammen. Du hast ganz, ganz viele Probleme auf den Außenbahnen. Gut, hast jetzt mit Radonjic aus Frankreich noch jemanden im Winter geholt und da so ein bisschen nachgebessert. Aber im Großen und Ganzen ist es so ein bisschen das Dortmund-Light, wo die Kaderzusammenstellung einfach nicht zu der Zielsetzung passt.
Ja, und auch Pal Dardai, das darf man jetzt ja auch nochmal kurz erwähnen, mit 3 Spielen und 2 Niederlagen daraus und nur einem Punkt, ist natürlich jetzt auch nicht überragend und wahrscheinlich auch nicht sehr überzeugend. Trotzdem, ja, die Hertha, da lege ich mich ja auch mal wieder fest, wird die Klasse halten, du nix. Ich denke, da sind wir uns auch einig. Ich schaue nochmal kurz auf den Samstag. Haben wir da jetzt noch irgendein Spiel ausgelassen? Nein, wir haben drüber gesprochen. Ja, und vielleicht nochmal ganz kurz Sonntagabend. Ja, Wolfsburg gegen Borussia Mönchengladbach. Das war ja eigentlich das Tipico-Top-Spiel. sehr, sehr namhafte Mannschaften in dieser Saison, die für attraktiven Fußball stehen. Am Ende aber auch da ein torloses Unentschieden. Wolfsburg hat das Spiel aber aus meiner Sicht ganz gut im Griff gehabt und mal wieder gezeigt, dass sie in dieser Saison auch einfach eine Souveränität ausstrahlen, wie ein absolutes Spitzenteam. Und das sage ich, also das meine ich auch genauso, das ist so schon fast Bayern-like.
Ja, definitiv. Also das letzte Gegentor, das gab es am 16. Spieltag, am 16. Januar gegen die Leipziger. Seitdem jetzt, 5 Spiele in der Bundesliga zu 0, dazu der 1-0-Sieg gegen Schalke im Pokal, also da ist definitiv der Satz angebracht, Defense, ja gut, jetzt nicht Wins Championship, da sind die Bayern zu weit weg, aber definitiv Defense Wins Champions League. Ja, also wenn sie so weitermachen, dann ist da auf jeden Fall viel drin im Kampf um die europäischen Plätze.
Schöner Folgentitel, muss ich mir gleich mal aufschreiben. Was hast du gesagt? Defense wins Champions League. Ich bin, das könnte man auch falsch verstehen, aber egal, das nehmen wir so. Ja, du hast recht, ich finde Wolfsburg ja überragend, seit Wochen, ja, in der Defensive sehr stark. Wir kommen gleich noch zu den beliebten Kategorien, ja, Spieler des Spieltags. Da werde ich dann nämlich gleich nochmal etwas genauer drauf eingehen. Ja, aber Wolfsburg einfach super stabil in der Defensive, in der Offensive dann. Aber genauso diese Überraschungsmomente, Riedle Baku, der wahnsinnig flexibel einsetzbar ist, Yannick Gerhardt, für den kann man das Gleiche sagen, in sehr, sehr starker, in sehr guter Form, Wout Weghorst sowieso. Und im Mittelfeld hast du ja mit Schlager und Arnold auch noch 2 Leader, die, gut, Schlager noch mehr als Arnold, aber die Box-to-Box-Spieler, wie man sie ja in England nennt. Und ich finde, mit diesem Team kann man dann durchaus in die Champions League kommen und das auch durchaus verdient.
Ja, definitiv. Also du sprichst es an, aktuell alle absolut in Bestform, aber wir müssen auch so ehrlich sein, hätten wir uns den Kader vor der Saison angeschaut, dann hätten wir ja nie im Leben über Champions League gesprochen. Also ja, aktuell verdient, wie sie dort stehen, aber meiner Meinung nach performen sie auch so ein bisschen überaktuell. Wir dürfen das jetzt nicht überbewerten, das werden die Wolfsburger Verantwortlichen wahrscheinlich auch nicht machen. Also wenn es dann am Ende der Saison nur die Europa League wird und nicht die Champions League, dann wird da auch nicht die Welt untergehen.
Frankfurt oder Wolfsburg?
Lieber Frankfurt, persönlich, definitiv.
Und wenn du jetzt mal prognostizieren musst, wer es dann tatsächlich in die Champions League schafft? Wir gehen mal davon aus, Borussia Dortmund erholt sich und wird irgendwie Vierter. Wer wird Dritter?
Frankfurt. Die haben da auf der Bank mit einem Luka Jovic noch so viel Firepower sitzen und da sehe ich bei den Wolfsburgern wenig Alternativen, wenn Wechhorst da mal irgendwie 5, 6 Spiele oder 3, 4 Spiele nicht mehr trifft. Also da finde ich die Frankfurter schon zumindest, was die offensiven Optionen angeht, deutlich besser besetzt.
Okay, klare Antwort, finde ich gut. Sehe ich grundsätzlich ähnlich, aber auch wenn ich natürlich aus Bundesliga-Sicht sagen muss, es wäre super, wenn Borussia Dortmund in der Champions League spielt und das wäre auch wahrscheinlich sehr, sehr wichtig perspektivisch, aber so eine Champions League-Saison mit Eintracht Frankfurt und auch dem VfL Wolfsburg, ja, jetzt nicht die größten Sympathien, aber mit diesem Kader wäre doch schön anzuschauen. Wir warten das mal ab. Wir haben ja noch einige Spieltage zu spielen und wir haben auch diesen Spieltag natürlich noch nicht zu Ende gespielt, denn am heutigen Abend spielt Bayern noch gegen Arminia Bielefeld. So, und Moritz, jetzt können wir uns ja outen, auch wenn wir nicht die blau-weiße Raute damals an unserem Geburtstisch hatten, hat uns der FC Bayern doch gepackt, warum auch immer, ja, keine Ahnung. Wir werden das Spiel dann natürlich nochmal aus ganz anderer Sicht verfolgen, aber bis dahin müssen wir uns wahrscheinlich nochmal ein bisschen erholen von der ganzen Feierei der Clubweltmeisterschaft, oder wie geht's dir?
Ja, also ich bin quasi seit Ende der letzten Woche in einem Feierblues, ich komme gar nicht mehr aus dem Feiern heraus, die Konfettikanonen werden Tag für Tag wieder aufgeladen, ich bin da in einem absoluten Siegesrausch, ich denke bei dir ist das natürlich absolut ähnlich.
Ja, wenn nicht der ganze Reise- und Flugstress wäre, dass ich dann da in der Business Class sitze und nicht abheben kann und das ist ja auch alles nervig und so weiter. Ach Mensch, ey, die Armen, das tut mir auch alles sehr, sehr leid, aber zumindest haben sie den Titel gewonnen, das ist doch schön.
Ja, genau.
Nein, das ist doch fantastisch. Aber ich hab heute mit einem Kumpel telefoniert und liebe Grüße an Hannes und gute Besserung vor allem, denn er ist Covid-positiv getestet worden letzte Woche. Und das finde ich insofern, also das ist nicht lustig und so weiter, ihm geht es den Umständen entsprechend auch ganz gut, aber seine ganze Schulklasse, er macht eine Ausbildung und geht zur Berufsschule und die ganze Schulklasse muss jetzt in Quarantäne, weil er eben positiv getestet wurde und noch in der Schule war in der Vorwoche. Die bedanken sich dann natürlich auch, ist ja klar, aber was ich mir gedacht habe, jetzt wurde ja Thomas Müller positiv getestet und man kann es ja nicht vermeiden, aber natürlich hatte der ja auch, wenn er ein paar Stunden im Flieger sitzt und wahrscheinlich auch noch ein paar Stunden zu viel nach dem Desaster da in Berlin, hat er durchaus auch Kontakt mit anderen Menschen, Abstand hin oder her. Also da ist dann doch wieder diese Ungleichbehandlung sehr deutlich, denn die Bayern-Spieler, die dürfen jetzt weitermachen, die dürfen weiter ihrem Job nachgehen, dürfen Titel gewinnen und jetzt gegen Bielefeld am Montag spielen. Während eigentlich die Regularien ja so sind, dass man als Kontaktperson 1 in Quarantäne muss für 10 Tage und dann einen negativen Test vorweisen muss. Finde ich wieder ein bisschen schwierig an der Stelle. Also ich verstehe die Leute, die sich darüber aufregen, sagen wir mal so. Ich selbst rege mich nicht drüber auf, ich kann aber vereinzelt schon die Rufe verstehen.
Ja, also ich finde, es ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Natürlich kann ich die Leute verstehen, die sich darüber aufregen, dass der Fußball jetzt wieder bevorzugt wird. Aber ich finde, ja, es sind die politischen Regeln und da sollte sich auch dran gehalten werden, definitiv. Aber selbst Karl Lauterbach, über den wir ja gleich bestimmt auch noch mal kurz sprechen werden, hat im Interview gesagt, wenn kurz vor dem Spiel von der gesamten Bayern-Mannschaft negative PCR-Tests vorliegen, dann ist das Risiko sehr, sehr gering, dass Thomas Müller noch andere Leute angesteckt hat. Natürlich darf das eigentlich nicht sein. Natürlich müsste eigentlich die ganze Mannschaft, müssen alle Kontaktpersonen in Quarantäne. Ob das wirklich alles so sinnvoll ist, ja.
Genau, du siehst ja, also diese schnellen Tests unmittelbar nach dem Bekanntwerden der positiven Infektion oder der Infektion von Thomas Müller, bringen dann ja scheinbar schon etwas, sodass sie weiter ihrem Job nachgehen können. Es wäre ja dann auch denkbar in ganz, ganz vielen anderen Bereichen des Lebens. Und da muss man sich dann ja schon auch hinterfragen, warum geht das bei denen und geht es nicht in Sachen Gastronomie oder Einzelhandel, weil das sind dann ja durchaus Möglichkeiten, Dinge auch stattgeben zu lassen. Aber du hast ja gerade Karl Lauterbach angesprochen, der ja am Sonntag auf der Pressekonferenz von Bayern gegen Arminia Bielefeld scharf von Hansi Flick kritisiert wurde. Er sagte, Karl Lauterbach hätte sowieso immer zu allem was zu sagen und ihm würde das, ich zitiere jetzt nicht direkt, nur im Wortlaut, ihm würde das schon ein bisschen auf den Sack gehen, dass die ganzen Experten immer zu allem eine Meinung haben. Dabei sollen sie doch einfach mal Perspektiven aufzeigen, wie es besser ginge. Was hältst du grundsätzlich davon, wenn sich Trainer oder auch Spieler so zu Politikern und der aktuellen Lage äußern?
Also das geht gar nicht, überhaupt nicht. Hansi Flick war für mich immer ein sympathischer Trainer, aber das hat sich jetzt nicht unbedingt noch ausgeweitet. Also er hat ja sogar gesagt, er hat Karl Lauterbach nicht als Experten bezeichnet, sondern als, Zitat, sogenannten Experten. Und wir reden ja immer davon, dass wir auf die Wissenschaft hören sollen. Anfang der Corona-Pandemie haben wir gesagt, zu spät reagiert, hätten wir mal bloß auf die Prognosen der Wissenschaftler gehört. Und wir reden immer davon, dass wir den Wissenschaftlern unglaublich viel Respekt zollen sollen und dass wir auf sie hören sollen und auf ihre Perspektiven hören sollen. Und dann auf einmal ein Wissenschaftler, einen Experten, der in Harvard studiert hat, der einen ganz, ganz krassen Lebenslauf hat, so zu diskreditieren, das geht gar nicht. Also da sind wir schon fast bei amerikanischen Verhältnissen, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Tut mir leid, also absolutes No-Go, das geht gar nicht.
Ja, zumal der Zeitpunkt auch extrem unglücklich gewählt war von Hansi Flick. Karl Lauterbach hat ja heute öffentlich gemacht, dass er Morddrohungen erhalten hatte in den ganzen letzten Tagen. Viele Politiker haben sich da natürlich auf Lauterbachs Seite geschmissen, haben ihn verteidigt, haben gesagt, ey Leute, so geht's gar nicht. Man kann ja anderer Meinung sein, aber bei Morddrohungen hört der Spaß dann tatsächlich mal auf. Und auch das, ja, Lauterbach, klar, polarisiert immer durch seine strengen Aussagen, aber der Mann hat halt leider oft auch recht. Und da dann zu sagen, der sogenannte Experte, das ist ja so, als würde man zu Hansi Flick sagen, der sogenannte Trainer, wird dem Ganzen einfach nicht gerecht. Und schade, ich selbst auch großer Fan von Hansi Flick, weil er auch eben immer so der ruhige Typ war, der zu allem aber auch trotzdem seine Meinung hatte, die dann auch aus meiner Sicht immer für alle gut verständlich war. Aber es ist ja okay, er ist anderer Meinung, er hat das jetzt gesagt. Ob das so klug ist, weiß ich nicht. Sicher wird er sich dabei aber auch irgendwas gedacht haben, weil eigentlich wählt er ja schon sehr bedacht immer seine Worte. Gut, das hat ja aber auch mit dem Spiel an sich nichts zu tun. Aber es ist ja schön, der Spieltag hat nicht so viel hergegeben und dann hast du mal wieder eine Bayern-PK. Sowas brauchen wir in der aktuellen Situation einfach, wo einfach nichts passiert. Ich fordere im Namen des Anschlusstreffer-Podcasts, fordere ich mit dir, Moritz, mehr Bayern-Pressekonferenzen und gern auch mehr Flugverzögerungen und so. Mir macht das ganz großen Spaß, wenn Uli, wenn Kalle und mittlerweile auch Hansi sich über den normalen Alltag eines Menschen aufregen. Finde ich eigentlich geil.
Mir reichen da schon die Länderspiele im März mit Uli Hoeneß dann als RTL-Experten. Ich glaube, da können wir uns auch auf ein ganz, ganz großes Fest freuen.
Freuen, mehr als auf Weihnachten letztes Jahr. Das stimmt, sehe ich genauso. Krass, aber dass der das auch mitmacht. Ich meine, der Mann braucht doch eigentlich keine Kohle. Also der will doch nur provozieren. Der weiß genau, ich kriege hier meine Millionenbühne, mein Millionenpublikum und der wird da ja ordentlich losledern. Ich freue mich sehr. Das Ganze dann ja im März, müssen wir unbedingt ein Auge drauf haben. Ich freue mich sehr drauf. Moritz, ich bedanke mich bei dir, aber bevor wir jetzt die Folge hier zumachen, noch einmal ganz kurz die Kategorien.
Spieler des Spieltags.
An diesem Spieltag für mich, und jetzt hoffentlich spreche ich seinen Vornamen richtig aus, Maxence Lacroix, der Innenverteidiger des VfL Wolfsburg. Ich hatte ja gerade schon angekündigt, dass ich da auch in dieser Kategorie nochmal drauf eingehen möchte. Ich habe ihn heute mal etwas genauer beobachtet im Spiel gegen Borussia Mönchengladbach und mit seinen jungen Jahren, das ist unglaublich. Der ist 20, ja, wird im April 21. Der wurde im Sommer verpflichtet aus der zweiten französischen Liga vom FC Sochaux und ist ja ein richtiges Juwel. Habe ich Sochaux jetzt falsch ausgesprochen?
Da sind meine Französischkenntnisse auch an einem Ende angelangt.
Okay, danke. Also, der hat mittlerweile 19 Spiele in der Bundesliga gemacht und wie ich finde, ja, wird der immer besser, erst gerade mal 20, neben John Anthony Brooks, eine echte Bank hinten drin. Gefällt mir richtig gut und da der Spieltag nicht ganz so viel hergegeben hat, habe ich nach seiner Leistung gegen Borussia Mönchengladbach mich dazu entschlossen, ihn zum Spieler des Spieltags zu bestimmen. Wie sieht's bei dir aus?
Ich entscheide mich für Andres Silva, der mal wieder Torschütze von Eintracht Frankfurt, der beste Bundesliga-Torschütze im Jahr 2021, 18 Saisontore aktuell gemacht. Er hat sich anscheinend sehr, sehr viel abgeguckt von Cristiano Ronaldo bei der portugiesischen Nationalmannschaft, auch wie er den Treffer schon wieder macht. Eiskalt da, aus 6 Metern über Timo Horn gelupft. Also das ist schon aktuell, ja, nach Robert Lewandowski, würde ich sagen, der formstärkste Bundesligaspieler, den wir so haben.
Gebe ich dir recht. André Silva wollte ich eigentlich ja auch auswählen, aber den hatte ich schon so oft. Und dann dachte ich, komm, gebe ich doch mal dem Maxence Lacroix die Bühne, die er auch verdient hat. Weiter geht's.
Flop des Spieltags.
Überraschenderweise für mich Rafa Gikiewicz vom FC Augsburg, der eine gute Saison spielt, ohne Frage, und auch sportlich jetzt am vergangenen Freitag gegen RB Leipzig nicht großartig negativ aufgefallen ist, aber es gab da ja diese Elfmetersituation, als Dani Olmo antrat am Elfmeterpunkt und Schiedsrichter Felix Zweier nochmal extra zu Gikiewicz ging und ihm sagte, pass auf, wenn du den Elfmeter hältst, bleib bitte auf der Linie, sonst müssen wir den wiederholen. Und natürlich, es ist genau so gekommen. Olmo verschießt, Gikiewicz hält und das Ganze leider 1 bis 2 Meter vor der Linie oder 1 bis 2 Schritte. Wir müssen ja hier nicht übertreiben. Videoschiri sagt, nee, da war doch was, wir wiederholen da eh nochmal. Also genau das, was nicht eintreten sollte, genau daran wurde ja Gikiewicz auch nochmal erinnert, hat er dann doch noch gemacht. Also für mich, das die Flop-Szene des Spieltags. Und wenn man ganz hart ist, Gikiewicz der Flop des Spieltags. Wie sieht's bei dir jetzt aus?
Bei mir sind es die Hoffenheimer. Ich habe es schon mal kurz angesprochen. Die Szene vor dem 2:2, als Munias Dabur im Mittelfeld ja zu Boden geht, erstmal liegen bleibt, die Hoffenheimer danach den Ball verlieren und die Dortmunder den Ball durchstecken auf Haaland, der den dann eiskalt versenkt zum 2:2 und dann die Hoffenheimer ziemlich echauffiert sind, dass die Dortmunder den Ball dort nicht ins Ausgespielt haben, weil eben Dabur noch im Mittelfeld am Boden lag, angeschlagen war. Aber wie gesagt, die Hoffenheimer hatten vorher selber die Möglichkeit, den Ball über die Außenlinie zu spielen und dann hat das für mich so ein bisschen dieses schlechte Verlierersein, dass man seinen Fehler da einfach nicht anerkennen möchte. Deswegen für mich die Hoffenheimer.
Überraschung des Spieltags.
Und das hatte ich ja gerade schon angedeutet. Ich war sehr überrascht, dass Nabil Bentaleb erstmal in den Kader zurückkehrte unter der Woche und dann aber auch direkt in der Startelf gegen Union Berlin stand. Das für mich auch deswegen die Überraschung des Spieltags. Er hat ja noch nicht so viel mit dem Team trainiert in den letzten Tagen. Zeitlich war das natürlich gar nicht anders möglich. Dann trotzdem direkt der Startelf-Einsatz und ja, der Auftritt war dann ja auch gar nicht so schlecht. Also Nabil Bentaleb und sein Einsatz in der Startelf für mich die Überraschung des Spieltags.
Für mich ist es das Auftreten der Mainzer, also ich beschränke mich da jetzt nicht auf irgendeinen einzelnen Spieler, aber bei Bayer Leverkusen mit 0:2 im Rückstand das Ganze dann noch zu drehen und in ein Unentschieden umzumünzen innerhalb ja, von drei Minuten, so kurz vor Schluss. Ich habe es schon mal gesagt, nicht hier, sondern in einem anderen Podcast, die Mainzer haben einfach im Kader diese Abstiegskampf-Mentalität, die ich bei Schalke nicht so wirklich sehe und deswegen denke ich auch, dass die Mainzer da im Kampf um den Klassenerhalt noch eine deutlich größere Rolle spielen können, als das bei den Schalkern der Fall ist.
Wenn du dich jetzt festlegen musst, ich meine, du bist natürlich heimatverbunden und drückst der Arminia sicher alle Daumen, aber wenn du die Prognose wagen musst, Bielefeld oder Mainz, wer wird am Ende Tabellen 16.?
Da gehe ich ganz klar mit den Mainzern. Also aus den letzten 4 Bundesliga-Partien 7 Punkte gesammelt. Arminia, ja, jetzt auch die Defensive in den letzten Spielen nicht mehr so gut, wie das irgendwie zum Ende der Rückrunde der Fall war. Also der Trend geht ganz klar zu den Mainzern.
Und wenn Moritz Knorr von Trend redet, dann hat das nicht so viel mit Mathematik zu tun, offenbar. Ist aber auch ganz egal. Moritz, ich bedanke mich bei dir, dass du ein toller Gast warst, dass du mit mir hier über den 21. Bundesligaspieltag gesprochen hast. Komm gern wieder.
Gerne. Danke, dass ich hier sein durfte. Macht's gut. Ciao.
Schöne Woche euch. Ciao.